Sony hat die RX 10 Mark V vorgestellt und die hat jetzt doch mehr Neuerungen als zuletzt gedacht. Warum sie aus meiner Sicht trotzdem ein Ladenhüter werden könnte, verrate ich euch in der neuesten Folge von Fotografix News. Lasst euch das eher kalt. Gibt es auch interessante Fuji-Patente, neue Dauerlichter von Godox und so ein bisschen Kleinkram, über den wir auch reden. Hallo zu einer weiteren Folge von Fotografix News. Wir haben heute viel auf dem Plan, deshalb halte ich mich an dieser Stelle mal kurz und erzähle euch nochmal ganz schnell von der neuesten Aktion bei unserem Sponsor Fotokoch. Euer und unser Partner für Fotografie und Videografie bietet aktuell gleich drei Herstelleraktionen an. Beim Lumix Sommerdeal gibt es bis zu 300 Euro Rabatt auf ausgewählte Kameras sowie bis zu 500 Euro Kombi-Rabatt auf Kameras zusammen mit einem Aktionsobjektiv. Für Sony-Kameras gibt es dann bis zu 200 Euro Rabatt und bis zu 300 Euro Cashback im Rahmen des Summer Deals bei Sony. Die Alpha 7.5 und die Alpha 7R 6 gibt es zusammen mit Aktionsobjektiven zudem nach wie vor bis zu 300 Euro günstiger. Das sind ja jeweils die neuesten Kameras von Sony, bis auf die RX 10 Mark V, über die wir gleich reden. Und bis zum 12. Juli könnt ihr euch bis zu 700 Euro noch zu guter Letzt auf bestimmte Canon-Produkte sichern. Alle Infos gibt es über die Links in den Shownotes. Okay, thematisch los geht's mit der FX 5 von Sony, die Gerüchten zufolge am 22. Juli vorgestellt wird. Das ist übernächste Woche Mittwoch, glaube ich. Ich weiß, Videokameras sind hier nicht so richtig unbedingt das Thema, aber ich finde es hier durchaus interessant, was Sony beim Sensor vorhat. Denn eine geleakte Broschüre nennt jetzt konkrete Daten zum Sensor. Demnach setzt Sony nun auf einen rückwärtig belichteten Stacked-Sensor im Vollformat mit nur 16,6 Megapixeln. Überschlagen wir die Auflösung mal ganz schnell im Kopf, fällt uns direkt auf, dass wir für 8K etwa 33 Megapixel benötigen würden. Dementsprechend wären 8K-Aufnahmen bei der FX 5 raus. Alle Profi-Videografen, mit denen ich bisher aber geredet habe, wird das wahrscheinlich eher weniger stören. 8K-Videos sind wirklich riesig groß und so hohe Auflösungen bzw. so viel Platz zum Zuschneiden im Nachhinein braucht man wirklich bei den wenigsten Videoproduktionen, sonst läuft wahrscheinlich beim Framing echt was falsch. 8K-Video ist meiner Meinung nach daher mal wieder eher so eine Marketing-Kennziffer, was im Profibereich wahrscheinlich weniger relevant ist, weil man die Datenblätter nicht so stark auf Specs vergleicht. Interessanter ist das schon, dass Sony den neuen Sensor mit dem Bionz XR2-Prozessor mit integrierter KI-Einheit kombinieren wird. Gleichzeitig bestätigen die neuen Leaks die Unterstützung von Open-Gate-Aufnahmen, also 3:2, sowie mehrere 16:9 und 17:9 Formate im Vollformat und Super 35 sowie einige Crop-Formate. Drei neu gelegte Fotos zeigen jetzt zudem, dass die Kamera der FX3 doch ziemlich stark ähnelt, Sony wohl aber auf das Einstellrad auf der Oberseite verzichten wird. Stattdessen kommt die False-Color-Taste hinzu, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben. Zu guter Letzt, denn so langsam verliert ihr, glaube ich, auch das Interesse an der Videokamera. Das 4-Zoll-Display, über das wir letzte Woche auch schon berichtet haben, ist wohl jetzt eher ein 3,5-Zoll-Display, dafür aber wohl voll beweglich. Für Fotografen war diese Woche ein neues Patent von Panasonic interessanter. Und zwar haben die einen Schaltring für Makroobjektive vorgestellt, dass diese zukünftig vielleicht nochmal so ein bisschen kompakter machen könnte. Die Idee ist dabei im Grunde genommen, dass man Makroobjektive nicht nur zwischen einem Makro und einem normalen Modus umschalten kann, sondern auch in eine kompaktere Transportstellung bringt. Der Ring treibt dabei mechanisch die Linsengruppen entlang der optischen Achse an. Fährt man das Objektiv ein, zieht sich eben in Richtung der Sensorebene zurück. Das kennen wir so von einigen günstigen Kit-Objektiven, die man vom Fotografieren erst immer ausfahren muss. Beim neuen Patent kann man das Objektiv dann entsprechend auch noch eine weitere Stufe ausfahren, um eine höhere Vergrößerung für Makroaufnahmen zu bekommen. Gerade bei Makroobjektiven fände ich so eine Transportstellung wirklich sinnvoll. Panasonic's Micro Four Thirds Kameras eignen sich ja ohnehin ganz gut für die Makrofotografie und zusammen mit einem einfahrbaren Objektiv werden sie dann nochmal kompakter für Erkundungen in der Natur oder im Wald und das gilt natürlich für die Vollformatmodelle von Panasonic ebenso. Gleich haben wir zum kleinen Makroobjektiv ja auch noch Platz im Kamerarucksack für eines der drei neuen Dauerlichter von Godox. Auch wenn die Überleitung ganz gut war, sind sie aber ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen zu klobig für Makroaufnahmen im Wald. Naja, ich stelle sie euch erstmal vor, dann könnt ihr ja selbst entscheiden. mit den neuen Lampen hat Godox auf jeden Fall die neue Palette Lab Color Engine eingeführt, die auf ein neunbandiges Vollspektrumsystem für die Wiedergabe von Farben setzt. Dabei deckt Godox den gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich ab, wodurch sich besonders hohe Farbwiedergabewerte ergeben. Die Lampen decken den CRI-Bereich zu 96-98% ab, TLCI zu 96-99% und CRI-R9 zu 99%, den REC 2020 Farbraum dann immerhin noch bis zu 92%. Dadurch könnt ihr auch einen Farbtemperaturbereich von 1800 bis 10.000 Kelvin abdecken und bekommt zudem auch noch 14 Effektmodi, die man durchschalten kann. Das ist alles wirklich stark, auch wenn mir ehrlich gesagt wenig Szenarien einfallen, wo man derart genaue Farben über Dauerlichter abbilden und ansteuern muss. Steuern lassen sich die Lampen aber dann auf jeden Fall mit DMX und RDM, was der gängige Standard für Studio- und Bühnenlicht ist. Bluetooth ist auch mit von der Partie, wodurch ihr die Lampen auch über die Godox-App am Smartphone steuern könnt. Unterschiede zwischen den Modellen gibt es dann in der Leistung. Die SL200RF leistet 230 Watt, die SL300RF 330 Watt und die kompaktere ML150RF dann nur 165 Watt. Dafür lässt sich das kompaktere Modell aber über V-Mount-Akkus kabellos betreiben. Ganz praktisch noch, dass die größeren Modelle die Netzteile direkt eingebaut haben. Man steckt also einfach einen gängigen Kaltgerätestecker ein und kann direkt loslegen. Und zwar preislich für 449 Euro mit der kompakten ML150RF. 719 Euro kostet dann die SL200RF und die leistungsstärkste Variante, die SL300RF, erscheint für 799 Euro. Kommen wir nun zum Hauptthema der Woche, der Sony RX 10 Mark V. In unserer Sommerpause und den letzten zwei Wochen danach gab es ja immer wieder Gerüchte um die nächste Bridge-Kamera von Sony. Zuletzt stand das Gerüchtebarometer eher so halb auf Enttäuschung, da die Kamera angeblich nicht viel leistungsstärker und dafür teurer werden sollte. Und wie sieht es jetzt aus? Enttäuschen muss ich euch erstmal direkt beim Sensor und beim Objektiv, also bei den zwei Komponenten, die natürlich maßgeblich die Bildqualität beeinflussen, denn Sony übernimmt den 1 Zoll Stacked Sensor mit 20,1 Megapixeln und paart diesen auch mit dem bekannten Zeiss Vario Sona T-Sternchen mit 24-600mm Brennweite-Äquivalent zu Kleinbild und einer Lichtstärke von f2.4 bis 4.0. Damit bleibt das Grundrezept der RX 10 Mark IV erhalten. Bei dem 5er Modell Sony verbessert aber in gewisser Weise noch an der Würze so ein bisschen nach und auch noch bei den Beilagen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Zum einen setzt Sony in der RX 10 Serie nun auch auf den Bionz XR Prozessor mit separater KI-Recheneinheit, wodurch die RX 10 Mark V deutlich leistungsstärker wird. Allerdings, und das will ich erwähnen, ist das nicht die allerneueste Prozessoreinheit, die Sony im Profibereich nutzt. Trotzdem wird die Echtzeit-Motiverkennung leistungsstärker und trackt jetzt neben Menschen und Tieren auch Vögel, Insekten, Flugzeuge und Züge. Die Zahl der Fokusfelder steigt zudem von 315 auf 575 mit einer Bildabdeckung von rund 70%. Dazu steigt die Serienbildrate auf bis zu 30 Bilder pro Sekunde mit voller AF-AE-Nachführung. Der Pufferspeicher reicht dabei für so etwa 100 RAW-Fotos auf. Anschließend speichert die Kamera dank leistungsstärkerem Speicherkarten-Controller aber auch so ein bisschen schneller. Videos nimmt die Kamera nun zudem in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde ohne Crop auf. Den hat man dann erst bei 120 Bildern pro Sekunde und 4K. Eine sensorbasierte Bildstabilisierung fehlt aber nach wie vor. Dafür kommt wieder ein OIS im Objektiv zum Einsatz. Sony kleidet die Technik zudem jetzt in ein neues Gehäuse, das nun stärker an Sony Systemkameras erinnert. So bekommen wir einen Joystick auf der Rückseite, das Sony Alpha-typische Wahlrad auf der Oberseite und einen neuen OLED-Sucher mit 3,68 Millionen Bildpunkten. Das 3-Zoll-Display auf der Rückseite lässt sich zudem ausschließlich neigen und löst mit 1,62 Millionen Bildpunkten auf. Und die Kamera unterstützt jetzt die größeren NP-FZ100 Akkus, die man ja auch von den meisten Vollformatkameras von Sony bereits kennt und vielleicht sogar zu Hause liegen hat. Zusammengefasst bekommen wir also eine etwas leistungsstärkere Schwester der RX 10 Mark IV, die allerdings in vielen Fällen dieselbe Bildqualität liefert. Das ist durchaus ein bisschen ärgerlich, da der Sensor somit schon über 10 Jahre alt sein sollte. Fotografieren sollte trotzdem jetzt mehr Spaß machen, da die Kamera in vielen Details auf jeden Fall beim Gehäuse besser ist. Fragt sich nur, ob das den höheren Preis gerechtfertigt, denn auch das Gerücht, dass die Kamera für 2500 Euro auf den Markt kommt, stimmt jetzt tatsächlich. An dieser Stelle fand ich es interessant, mal zu schauen, was man zu diesem Preis im Vollformatbereich bei Sony bekommt. Foto Koch listet etwa die A7 III aktuell für 1299 Euro und bietet für etwas über 2300 Euro ein Set zusammen mit dem 28-70mm Kit-Objektiv und dem 70-200mm f4.0 aus der G-Serie an. Die Bildqualität ist hier zwar wahrscheinlich deutlich besser, uns fehlen allerdings noch 400mm im Telebereich. Und die A7 III mit dem 70-200 ist natürlich nochmal deutlich schwerer als die nur etwa 1,1 Kilogramm schwere RX 10 Mark V. Die Alpha 6700 konnte ich dann noch mit dem Sigma AF 16-300mm für 1809 Euro finden. Auch hier gehe ich mal von einer deutlich besseren Bildqualität aus und würde fast behaupten, dass man hiermit sogar besser beraten ist. Ich habe mir mal den Test von ValueTech hier auf YouTube angeschaut, also zur RX 10 Mark V. Empfehle ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall auch. Und die Bildqualität nimmt bei der neuen Bridge-Kamera im starken Telebereich nochmal deutlich ab. Aber vielleicht übersehe ich da auch etwas, was den Reiz der RX 10 Mark V ausmacht. Schreibt mir daher eure Einschätzung richtig gerne in die Kommentare. Ich schaue bis Wochenende mal in den Kommentarbereich und gehe dann auf eure Reaktionen ein. Gut, als letzte News diese Woche will ich euch noch von einem neuen Fuji-Patent erzählen, das einen XF 16-200mm f2.8 bis 5.6 zeigt. Ein solches Objektiv hatte Fuji bereits 2024 als eines von 10 Objektiven genannt, die in Zukunft vielleicht kommen könnten, und es ist auch auf ganz positive Reaktionen gestoßen. Neben dem 16-200 stehen auch noch ein 13-80mm f3.5, ein 13 oder 14-130mm f3.5-5, ein 16-160mm f3.5-6.5 genannt. Statt des genannten 16-200 deutet das Patent auch vielleicht auf ein 16-190mm mit derselben Lichtstärke hin. Wird also interessant, was es am Ende sein wird. Patentanmeldungen sind natürlich wie immer keine konkreten Zukunftspläne. Es kann aber gut sein, dass Fuji beim nächsten X-Summit erst Superzooms vorstellt. Und gerade zusammen mit Fujis kompakten APS-C-Systemkameras wäre das ja durchaus eine ganz gute Reisekombi. Das waren sie dann auch schon, die Themen der Woche. Nächste Woche fassen wir dann nochmal Gerüchte zu FX5 zusammen, falls noch neue kommen, bevor sie dann eine Woche später am 22. Juli vorgestellt wird. Freut ihr euch drauf? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Ich würde dann sagen, bis nächste Woche und auf Wiederhören. Ciao!